Es kriselt in Wien Favoriten, der georgische Messi ist nicht zu stoppen. Alltag auf die Eins und er ist wieder da, meine Damen und Herren, Patrick Gstettner. Wo zum Teufel warst du eigentlich in den letzten Wochen, du Penner?
Ich war auf Urlaub.
Wir haben da wirklich aus dem letzten Loch gepfiffen.
Vorher schreibst du mir, du freust dich richtig, dass ich wieder da bin. Nein. Und auf Sendung bin ich wieder der Penner.
Ja, sicher, ich würde es einfach so darstellen, es wäre so
ein ich mache da das zu Fleiß, dass ich wieder da bin. Nicht, weil ich keinen Urlaub mehr habe, sondern ich mache da das einfach zu Fleiß. Ich bin nur da, um dich zu ärgern.
Ja,
ganz einfach. Also, nein, aber ich habe es schön gehabt. War eine schöne Zeit. Danke auch, dass du deswegen nachfragst.
War es schön?
War schön.
Ja, wo warst du unterwegs? Das werden natürlich auch die User wissen.
Im Norden war ich unterwegs. Ja. Ein schöner Mix zwischen Städtetrip und ein bisschen allein im Wald.
Ja, du warst ja sogar bei einem Fußballmatch.
Ich war bei AIK gegen Djurgården. Mhm. War geil. 45.000 Leute bei dem Match. Das Match an sich war die erste Halbzeit unterhaltsam, aber sonst 0-0 ausgegangen. Also eher mau, aber rein stimmungstechnisch war da schon was los. Halbe Stunde Pyro-Unterbrechung. Da wurde ordentlich geschossen. Die Kapitäne haben mit den Fanblocks geredet. Also es war alles dabei.
Ich glaube, so Stockholm-Derby ist in Österreich ein bisschen underrated. Das hat man nicht so auf dem Schirm, dass das so abgeht.
Also ich war selbst überrascht. Wir sind ja öffentlich angereist und die U-Bahn ist eine Station vorm Stadion stehen geblieben und da waren die ganzen Djurgården-Fans und auf einmal gehen die Türen auf. Mhm. Ich bin dort gestanden und habe mir gedacht, um Himmels Willen, hoffentlich werfen sie jetzt nichts rein. Das ist mir in Wien unter anderem gewohnt, dass da dann die Fetzen fliegen. Aber es ist Gott sei Dank ganz menschlich vonstatten gegangen.
Sehr schön. Dann schaut mal rein in die 52. Episode der Answer-Konferenz mit der Userfrage von Santino. Wer war Player of the Runde? Eure Meinung?
Boah, es ist gar nicht so einfach zu sagen, weil ich vor allem denke, ja, Kitaschwili, Doppelpack, Sukic hat für den WRC eine Bombenrunde erwischt, aber sonst musst du ja auch eigentlich drei Goalies nennen. Also Alex Schlager, Dejan Stojanovic und eben auch Jungwirth jetzt da beim LASK. Also die haben ja auch sehr gut imponiert. Von daher würde ich mich eben für einen Goalie entscheiden. Ich nehme jetzt einfach Stojanovic, weil ich meine, der hat das dritte Spiel jetzt da die Null gehalten und eben auch der Elfer in der Nachspielzeit. Also das würde ich da schon ein bisschen hervorheben. Und außerdem Goalies werden eh nicht allzu oft Man of the Match Week.
Ja, auf der Runde auf jeden Fall. Sehe ich ähnlich. Ich hätte auch einen Goalie diesen Titel verliehen. Allerdings Lukas Jungwirth. Ich finde unfassbar, was der da gestern gegen die Austria alles rauszahlt hat. Und wenn wir schon beim Thema sind, LASK gegen die Austria, das Krisenduell schlechthin der bisherigen Saison. Die Veilchen verlieren mit 1-2 und die Kritik an Stefan Helm wird nicht leiser. Ein paar Fragen gleich da von ein paar Usern nach hinterhergeschossen. Forza SCR hat geschrieben, Hot Take, die Austria performt 1-1 wie letztes Jahr. Das pure Spielglück und die Elfer aus dem letzten Jahr gibt es heuer halt nicht. Spielerisch weder besser noch schlechter als letztes Jahr. Auch ein Dragovic ändert nichts daran. Und eine Frage vom Reto, oder wie spricht man das aus? Dschüngelibur?
Ausgezeichnet.
Wer wird zuerst gegangen, Helm oder Ortlechner? Ist es wirklich schon so Alarmstufe Rot?
Ich weiß nicht, ganz ehrlich. Die Austria ist ja generell nicht bekannt dafür, einen soliden Saisonstart aufs Parkett zu zaubern. Mhm. Also ich habe mir das auch jetzt ganz kurz einmal angeschaut. Das ist jetzt die 9. Saison in Folge, in der die Austria es nicht schafft, mehr zum Beispiel als 4 Punkte zu holen. Das ist ihnen generell in 9 Saisons nur jetzt da 2-mal gelungen. Und letzte Saison, also sie haben es eigentlich immer verschlafen. Mhm. Negativ natürlich jetzt nur, dass du aus dem Cup-Bewerb natürlich schon rausgeflogen bist in der ersten Runde und das Ausscheiden im Europacup. Aber das Ausscheiden im Europacup hat es ja auch schon letztes Jahr gegeben gegen Ilves, Tampere und
aber es wird eine Tradition werden.
Es soll eine Tradition werden, das ist schon klar. Und dass es natürlich jetzt nicht leibend ist und dass die Austria-Fans skandieren, wir haben die Schnauze voll, ist auch verständlich, nach nicht einmal ganz jetzt da einen Monat in der Saison drinnen schon so viele Nackenschläge kassieren, ist nicht leiwand, ohne Frage, aber ganz ehrlich, der Helm kann auch nicht mehr machen, ganz ehrlich, weil verteidigen tun die anderen und das sind seine Spieler und momentan ist die Austria-Defensive einfach sehr schwammig unterwegs.
Absolut. Die nackten Zahlen, Austria im Fokus, nur 1 Punkt nach 3 Runden. Das peinliche Aus im Cup gegen Voitsberg und letzte Woche endete eben die internationale Reise. Ich glaube, vor allem dieses internationale Aus tut der Austria natürlich doppelt weh, sportlich, aber vor allem wirtschaftlich. Die Austria muss das negative Eigenkapital verbessern. Die Frage ist natürlich, die immer da oftmals stellt, was ist eigentlich das negative Eigenkapital? Das ist kurz erklärt Vermögen minus Schulden. Das ergibt das Eigenkapital, wenn die Schulden höher sind als das Vermögen. dann nennt man das negatives Eigenkapital und das hat die Austria zu Genüge, laut dem Kurier.
Ja, schön, du hast die Zahlen, glaube ich, oder?
Ich habe es eigentlich, Also laut dem Kurier beläuft sich der Schuldenberg der Austria auf 13 Millionen Euro und die müssen 10% muss man für die Lizenz verringern. Dementsprechend ist die Austria auch ein bisschen angewiesen, Spieler zu verkaufen. Das hat auch Jürgen Werner gestern in einem Interview kundgetan. Mhm. Das ist natürlich die Frage, wer geht, mit wem kannst du am meisten Kohle machen und wer soll die Austria verlassen, deiner Meinung nach?
Gut, du hast natürlich die drei heißesten Transferaktien mit Barry, Malone und Fitz. Ganz ehrlich, mich hat es sowieso schon überrascht, dass der Dominik Fitz überhaupt noch da ist. Nach seiner atemberaubenden Saison, die er gehabt hat, habe ich schon damit gerechnet, dass er mittlerweile nicht mehr bei der Austria ist. Mhm. Selbiges eigentlich auch vielleicht bei Barry. Man muss halt schon noch anmerken, bei Fitz und bei Barry rennt der Vertrag nur noch bis Saisonende. Sprich, da wird es halt nicht die Unmengen an Geld jetzt noch eben in die Kasse spülen. Ein Malone hat man ja die Kaufoption gezogen. Da geht der Vertrag meines Wissens nach bis 27. Von daher, deswegen wage ich es sogar zu bezweifeln, ob ein einziger Abgang reicht.
Das war auch die Frage vom Grisi. Reicht es wirklich aus finanzieller Sicht, wenn die Austria nur einen Spieler verkauft? Ich glaube nämlich auch, dass die Austria eigentlich ja so aufgestellt ist in der Kaderzusammenstellung, dass dieser Kader nicht jetzt aufgeblasen wurde, sondern schon ready gemacht wurde für den internationalen Bewerb, für eine Doppelgleisigkeit in dieser Saison und dementsprechend ist der Kader auch zu groß. Ich glaube, mit dem Hintergedanken, aber dass es eben auch eine Option geben würde, dass die Austria vielleicht noch ausscheidet und ich glaube, da hat man heute halt eh schon Backup-Varianten mit Eggestein geholt, mit Sakario, der den Fitzer ein bisschen ersetzen soll. Und ich glaube, da ist man eigentlich nicht schlecht aufgestellt und ich sehe es auch so, dass die Austria eigentlich mehr als einen Spieler verkaufen muss. Es sind immer wieder Angebote scheinbar reingetrudelt in den letzten Monaten für Dominik Fitz. Die Rede ist jetzt auch von der MLS und von der türkischen Super League. Bin ich mir nicht sicher, ob die beiden Ligen wirklich auch für Dominik Fitz so leiwand wären. Bin mir nicht sicher, ob er dafür ready ist. MLS vielleicht schon, Super League schwierig.
Ja, schon. Also MLS hat natürlich ein bisschen mehr einen Glanzfaktor, würde ich mal sagen, aber Super League, eigentlich ganz ehrlich, ich glaube, die sieht man auch immer wieder schlechter an, als sie tatsächlich ist. Ist halt die Frage, österreichische Kicker haben halt nicht so die tolle Erfahrungen eigentlich gemacht in der Super League, immer weniger Spielzeit eben auch bekommen. Deswegen, wer war da jetzt da interessiert beim Fitz? Trabzon schon
Sport? Ich glaube, Trabzon Sport zumindest.
Er ist eben Mohamed Cham auch gerade dort. Also, ich weiß nicht genau. Mich überrascht schon ein bisschen, dass für Dominik Fitz da keine anderen Offerten kommen, jetzt da aus Deutschland zum Beispiel. Weißt du, also ich meine, so, auch wenn es halt zweite Bundesliga, kann sich ja sicher auch einer der oberen Clubs da mal melden, ja. Gab es eben meinen Tabakovic damals ist auch zu Hertha gegangen, ja. Und das ist vollkommen aufgegangen. Deswegen, ich verstehe nicht, warum da nichts daherkommt.
Ja, vielleicht passt er einfach gar nicht ins Spielkonzept vieler europäischer Vereine. Er ist natürlich schon einer, der auch dann, wo ein bisschen das Spiel auch auf seine Qualitäten zugeschneidert werden muss. Und ich glaube, da kannst du vielleicht andere Spieler mit anderen Qualitäten schneller mal reinwerfen und die funktionieren. Weil Dominik Fitz braucht vielleicht ein bisschen Anlaufphase, die man bei Barry zum Beispiel jetzt nicht vorstellen kann. Wenn der das 6 alles abräumt, dann ist es egal, welches Trikot, welches Land er spielt. Ich glaube, der hat die Qualitäten und der Maurice Malone ist halt eigentlich schon ein sehr moderner Stürmer, den du, glaube ich, auch leicht unterbringen kannst. Frage war immer, ob er innerhalb Österreichs vielleicht auch wechselt. Ist ja letzte Woche das Gerücht rund um Sturm Graz aufgepoppt. Da hat Michael Parensen im Interview eigentlich einen kleinen Riegel vorgeschoben. Hat mich ein bisschen überrascht, denn ich habe mir schon gedacht, dass das eigentlich gut funktionieren könnte.
Kann ja auch ein Bluff sein. Ja. Also da will ich noch nicht so viel drauf geben. Aber ich denke mal auch im Sinne des Austria-Kaders und vor allem auch den jungen Spielern wäre es, glaube ich, nicht schlecht, wenn da jetzt da auch solche Leistungsträger halt eben dann auch ein neues Kapitel in ihrer Karriere aufschlagen. Wenn dann Dominik Fitz nicht mehr da ist, dann wird dann Sanel Salic sicher auch noch mehr Chancen bekommen. Wenn ein Barry weg ist, dann kann der Lee, den sie ja für die Sechs geholt haben, auf der Sechs spielen. Dadurch kann dann eben der Radonjic heißt er, gell? Radonjic, ja, sicher auch auf mehr Spielzeit kommen. Der hat jetzt gegen Lasky auch sein Debüt gegeben und sogar auch eine gute Kopfballchance gehabt. Also von daher, ich glaube, es wird der Austria auch gut tun, wenn der ein oder andere Spieler wegfällt, weil dann können sie sich neue Stars aufbauen.
Und züchten. Ja. Noch zwei Fragen dazu. Marvin, die Austria muss ziemlich sicher noch prominente Spieler verkaufen. Wen von den Verkaufskandidaten sollte man um jeden Preis halten und wen muss man fast zwangsläufig verkaufen? Ich sage es so, Marvin, ich glaube, die Austria wäre gut beraten, vielleicht wirklich alle drei Spieler zu verkaufen, um Kohle zu machen.
Also wie gesagt, Dominik Fitz wird der Austria, glaube ich, am meisten wehtun, denn er ist halt einfach Dreh- und Angelpunkt, auch bislang in einer eher verkorksten Situation, Saison bislang, hat ja Fitz, glaube ich, auch jetzt da drei Scorer gemacht. Ja. Also es ist ja noch immer das Um und Auf und der Dreh- und Angelpunkt der Austria-Offensive. Ich glaube, der wird da schon am meisten wehtun. Ja, ein Barry wirst nicht halten können, also und ein Melon sowieso auch nicht. Bei der Austria muss man wirklich nur hoffen, dass der Fitz einfach vielleicht wie der Kitaschwili einfach immer wieder noch ein Jahr dranhängt und man noch ein Jahr dranhängt ja. Und immer weiterliefert ja, und weiterliefert.
Barry Glaser 5 via Twitter. Helm muss doch gehen, um neuen Spirit in die Mannschaft zu bringen. Man sieht ja, dass da was gehen würde. Gibt es Argumente für einen Verbleib, außer dass die letzte Saison gut war? Stimmt, schon in der Vorwoche haben wir in der Ansa-Konferenz auch das ein bisschen herangezogen, gesagt, ja, hat jeder schon diese Vorsaison vergessen. Ich bin trotzdem ein sehr loyaler, treu denkender Mensch und ich bin nicht der bei der ersten Krise sofort alles irgendwie wegschmeißen und sagt, alles ist alles zum Scheißen und das, was man da in der Vorsaison aufgebaut hat, ist nichts mehr wert. Ich glaube trotzdem, dass es schon auch noch mitwirken muss in solchen Gesprächen, wenn es um die Zukunft der Austria geht. Und ich bleibe der Meinung, ich glaube, dass Stefan Helm letzte Saison trotzdem die Mannschaft dann noch erreichen hat können. Warum soll er das in der Saison nicht wieder schaffen?
Ja, sehe ich nicht anders. Ich meine, er hat ja auch schon bewiesen, dass er so einen Turning Point auch einfach bringen kann und deswegen letzte Saison das geschafft, da noch was Gutes rauszubringen und ganz ehrlich, ich würde jetzt da auch nicht den Stefan Helm jetzt schon so früh in der Saison vor die Tür setzen. Warten wir noch die nächsten 1, 2, 3 Runden mal ab, wie sich entwickelt. Fakt ist auf jeden Fall, dass er jetzt das nächste Spiel ist gegen Hartberg, da muss die Austria auf jeden Fall siegen. Das ist keine Frage. Aber selbst wenn es da jetzt in die Hose gehen würde, wäre ich jetzt auch nicht derjenige, der sagt, der Helm muss jetzt unbedingt raus.
Ja, und es hat so viele Beispiele gegeben im internationalen Fußball, dass man für diese Ausdauer, diese Geduld dann eben auch belohnt worden ist. Mhm. Ein Streich bei Freiburg und Co., das sind so Beispiele, wo es dann einfach auch nicht, wo es Jahre gegeben hat, wo es vielleicht nicht so funktioniert hat. Jürgen Klopp ist damals mit Mainzer wieder abgestiegen. Also ich mag einfach diese Schnelllebigkeit der Trainerentlassungen, das geht mir einfach am Arsch. Und dieses, ich weiß eh, Fußball ist halt zum Teil Kontrastdenken, in der einer Woche ist alles leiwand, in der nächsten kennt das die halbe Mannschaft eigentlich vom Hof jagen, aber so einfach ist es halt nicht. Und es sind natürlich auch Menschen mit Verträgen an den Verein gebunden und die Austria, muss man ganz ehrlich sagen, ist auch vielleicht da jetzt nicht so aufgestellt, dass sie sich gleich wieder einen neuen Trainer auch finanzieren können. Wie gesagt, sie müssen jetzt einmal Spieler verkaufen. Aber bin gespannt, was sie da tun wird über eine Personalie, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Die würde ich gerne zum Schluss dieses Themenblocks noch ansprechen. Jürgen Werner hat ja auch einen Protest gegeben der Austria-Fans am Wochenende, wo in Linz so à la Gruber und Werner raus aus den Vereinen skandiert worden ist mit einem Plakat. Hat mich auch der liebe Raffi darauf hingewiesen, was Jürgen Werner bei seinem Amtsantritt Ende Dezember oder Dezember 2022 von sich gegeben hat, der dann eben schon diese Perspektive vorgezeichnet hat, wo er die Austria in den nächsten Jahren sehen möchte. Und da hat er Folgendes gesagt: Die Frist, innerhalb derer man etwas erkennen muss, sind die nächsten 2 Jahre. Ich würde mich auch nicht länger binden. Wenn das nicht greift, was ich mir vorstelle, muss ich persönlich Konsequenzen ziehen und zurücktreten. Wie hast du die Entwicklung der letzten Und jetzt sind es?
2,5 Jahre.
2,5 Jahre. Wie siehst du es?
Ja, also ich meine, die Entwicklung ist auf jeden Fall mit der letzten Saison dann auch bergauf gegangen. Jetzt hat es halt die Entwicklung ein bisschen einen Knick, vielleicht rein aus sportlicher Perspektive. Ja. Ich tue mir da ein bisschen schwer, großartig Positives noch Negatives jetzt dazu zu sehen. Mhm. Wie siehst du das echt? Also würdest du jetzt da meinen, der Werner ist mit Ach und Krach gescheitert?
Na, also mit Ach und Krach gescheitert nicht. Also eh gerade die letzte Saison war ja über weite Strecken überragend. Keiner hat damit gerechnet, dass jetzt die Austria bis zum Ende hin wirklich um den Titel mitspielt. Die Frage ist natürlich trotzdem, wie viel Anteil daran hat Jürgen Werner. Also ich weiß jetzt nicht, ob wenn die Austria jetzt der Meister geworden wäre, ob ich da jetzt gesagt hätte, ja, das ist Jürgen Werner Masterclass oder ist es einfach Stefan Helm, der da dieser Mannschaft da dieses Leben eingehaucht hat oder einfach auch ein bisschen Glück, dass diese ganzen Parameter, die eben dazu führen können, dass die Austria Meister wird, einfach zusammengespielt haben und sie da in dieser Saison getroffen haben. Deswegen schwer zu beurteilen. Es ist klar, es ist immer wieder diese Unruhe im Verein, die spürbar ist, die bei den Fans natürlich auch spürbar ist, wenn es um Jürgen Werner geht. Ich glaube, das wird auch nicht abebben, sondern das wird eben immer wieder, wenn es natürlich dann schlechte Ergebnisse gibt, wird das auch wieder aufpoppen.
Ja, man konnte seine Anteile halt damals nicht aufkaufen und deswegen ist er halt auch noch immer da.
So ist es.
Und ich glaube auch, glaubst du wirklich, dass er freiwillig jetzt, wenn er sich jetzt da denkt, das reicht nicht nach 2 Jahren, dass er wirklich freiwillig den Hut drauf hat? Ganz ehrlich.
Ich glaube es auch nicht. Aber schau, jetzt haben wir die ganze Zeit über die Austria gesprochen und gar nicht eigentlich über diesen ersten Sieg vom LASK. Es ist schon auch ein absoluter Befreiungsschlag gewesen und das, obwohl es ja wirklich unfassbar schlecht begonnen hat, diese Partie. Du kriegst gleich mal das Gegentor, schießt es dir selbst, Cissé, Eigentor und Austria hat das im Griff gehabt und auf einmal dreht der LASK die Partie.
Ja, auf einmal haben sie das Fußballspielen wieder entdeckt, finde ich. Es war schon die beste Leistung bislang in dieser Saison. War jetzt vielleicht auch nicht allzu schwer. Ich meine, erste Runde gegen den Meister, gegen Sturm. Alles gut, da kannst du verlieren. Das bei der WSG, das 1-3, puh, das war schon eine gewaltige Ohrfeige für den LASK und eben auch für Sacramento. Deswegen hat er ja auch gesagt, das war jetzt überhaupt keine einfache Woche. Auch fürs Team, er hat hart trainieren lassen, damit sie diese Basics einfach wieder auf den Platz bekommen. Und die haben sie dann auch geschafft. Ich meine, für mich auf jeden Fall auch einer der Männer dieses Spiels, auf jeden Fall Moses Usor, denn seine butterweiche Flanke auf den Kopf von Danny Ren hat dann auf jeden Fall mal den Ausgleich gebracht und wie gut kannst du eine Elfer schießen.
Ja.
Also hätte sich der Karo auch eine Scheibe abschneiden können.
Ja, wenn der Stojanovic in die andere Ecken springt, ist es staubtrocken. Es ist immer auch da wieder Kontrast.
Aber der Elfer von Moses Usor, der war wirklich... Ja. Sehr stark.
Also man hat ja gesehen, da nach dem Schlusspfiff, was da an Emotionen freigesetzt worden sind bei Sacramento und beim ganzen Trainerstaff. Also das hat sich ja wirklich so angefühlt, als hätten sie gerade die Champions League gewonnen. Aber ich glaube, dieser Druck der letzten Wochen oder der letzten Woche war einfach so groß, das hat raus müssen und das hat man gesehen. Und das kann natürlich schon auch ein Kipppunkt in einer Saison sein für den LASK und für Sacramento und Co. Bin gespannt. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass der LASK mit diesem Kader eigentlich Potenzial hat, ins Oppo zu kommen.
Ja, für Sacramento selber war es sicher auch einfach eine Riesenerleichterung. Ich meine, wer steht schon gerne am dritten Spieltag dann da beim neuen Verein in seiner ersten Funktion ja auch als Cheftrainer ohne einen einzigen Sieg dann. Also das war auf jeden Fall ein Riesenbefreiungsschlag. Man hat es auch im Interview danach gesehen gegenüber Sky, dass er schon sehr hyped war und dass er ja auch sein Goalie Luki Jung wird ja auch durchgehend in höchsten Tönen gelobt hat. Also da hat er auf jeden Fall auch gewusst, zu Recht, bei wem er sich da auch bedanken kann. Schauen wir mal, wie es beim LASK jetzt da eben weitergeht, ob das so dieser Löser war.
Haken wir die Partie ab. Reisen wir weiter nach Wien-Hütteldorf zur Partie Rapid gegen den SC Altach. Und hier haben wir den neuen Tabellenführer, der Admiral Bundesliga, der SC Altach ist auf Platz 1, obwohl das Fabio Ingurlic gar nicht so wirklich checken kann.
Tabellenführer? Ich weiß nicht, ob wir Tabellenführer sind, weiß ich sein. Wir haben gleich viele Punkte wie drei andere Mannschaften, oder?
Wir haben
aber vom Torverhältnis her glaube ich nicht.
Doch. Sollte sich ausgehen.
Okay. Ja, dann nehmen wir die Tabellenführung im Bus mit, freuen uns über den Punkt, aber noch mehr über die Leistung.
Lieber Fabio, wir versuchen dir das jetzt zu erklären. Ich meine, Altach auf Platz 1, Rapid auf Platz 2, danach Red Bull Salzburg und die WSG auf Platz 3 und 4. Alle vier Vereine mit 7 Punkten. Warum ist Altach also auf Platz 1? Weil im Grunde unterm Strich Red Bull Salzburg die bessere Tordifferenz hat. Deshalb ist Altach auf Platz 1. In so einer Konstellation wird dann eine interne Tabelle dieser vier Mannschaften kreiert und die WSG und Red Bull Salzburg hat eben noch nicht gegen Rapid oder gegen Altach gespielt oder eben gegen Salzburg oder die WSG. Dementsprechend führt Altach in dieser internen Tabelle die Situation an, weil
mit einem Punkt,
unter besseren Tordifferenz als Rapid.
Ja, ja. Muss mir kurz helfen, ich war ja im Urlaub, habe sicher einen Teil ja eben mitbekommen. Die WSG war letzte Runde.
Hat gegen Real Madrid gespielt.
Ja, ja, das auch. Ja. Aber die WSG war letzte Runde Tabellenführer, ne?
Ja.
Und
ja,
in der ersten Runde? Warst du auch schon?
War es Altach, glaube ich, oder?
Auch Altach?
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Verrückt, also wenn's das, wenn du generell das davor irgendwo gewettet hast, ihr könnt eh auf jeden Schmarrn irgendwo wetten, dass die WSG und das Altach mit 7 Punkten da ganz vorne mitmischen und ja, beide einfach noch keine einzige Partie verloren haben. Altach noch nicht einmal ein Gegentor kassiert
hat. Nein, das ist es ja. Und da hat es einen Grund gegeben, warum sie kein Gegentor kassiert hat, nämlich Stojanovic,
ja,
der in der Nachspielzeit nochmal runtergetaucht ist und den Elfmeter von Ercan Karar pariert hat. Aber
der ist nicht nur runtertaucht, der ist auch mal richtig hochgesprungen, wenn ich an den Karar-Distanzschuss
aber das war Wahnsinn. Mich erinnere, das ist eigentlich noch der bessere Safe. Und das, obwohl Altach ja der Lieblingsgegner von Rapid ist, der davor hatte 7 Siege in Serie für die Hütteldorfer gegeben. Der erste Altacher Punktgewinn gegen Rapid seit 2021, beziehungsweise der erste Punktgewinn in Hütteldorf für Altach seit 2019. Damals konnten die Ländle-Kicker sogar gewinnen. Und das ist schon mal auf jeden Fall ein Ausrufezeichen, hätte ich mir jetzt nicht so erwartet, weil Altach wirklich auch gut dagegen gehalten hat. Also es war jetzt nicht nur so eine Defensivgeschichte von der Ingolitsch-Elf, sondern sie haben wirklich auch befreit und nach vorne Fußball gespielt.
Also die Altacher haben mir vor allem in den ersten 20, 25 Minuten sehr, sehr gut gefallen. Also die haben ja auch offensiv was zeigen können, dass der Patrick Greil, finde ich, so gut in die Saison startet, nachdem er da jetzt bei Sandhausen in der dritten Liga eigentlich ein bisschen herumgedümpelt ist. Hätte ich ihm nicht zugetraut oder generell, dass Altach da so auftritt in den ersten 3 Runden, ist beachtlich. Sie können auf diesen Auftritt auf jeden Fall sehr stolz sein.
Und sie hätten eigentlich einen Elfmeter bekommen sollen. 85. Minute der Check Rempler von Sangaré gegen Masombo. Also ganz ehrlich, das ist ein Elfmeter.
Ich weiß halt, also ich habe mir, wie gesagt, diese 3 Partien in der Konferenz angeschaut von Sky. Mhm. Und da habe ich eben gehört vom Gerfried Pröll, glaube ich, hat die Konferenz bei Rapid eben kommentiert. Der hat gemeint, dass über das ganze Spiel über schon solche Rempel eigentlich nicht gepfiffen wurden, ja, und alles Mögliche. Deswegen tue ich mir da ein bisschen schwer. Okay. Du hast wahrscheinlich nur Rapid geschaut, oder?
Nein, ich war Konferenz geschaut, aber ganz ehrlich, wenn du natürlich so in den Zweikampf reingehst.
Ganz ehrlich, wenn er pfeift, darf sich keiner beschweren.
Ja.
Das sehe ich auch so. Aber wenn es die ganze Linie über schon so handgehabt wurde, dass da kein Foul gepfiffen wurde, dann ist es auch okay. Philipp Netzer gestern auch noch gemeint, genau, dass es kein Elfer für ihn war. Und
was?
Ich glaube auch, er hat gesagt, das ist für ihn kein Elfmeter. Er hat gesagt, das ist kein Elfmeter, weil wer wurde da umgerempelt? Masombo wurde umgerempelt, ja, vom Sangaré. Da hat er nämlich gemeint, ja, Masombo hat ja auch einen wuchtigen Körper, hätte noch mehr reinstellen können. Also für ihn war das kein Elfer. Und auch sonst könnte ich mich jetzt nicht erinnern, dass aus dem Altacher Lager irgendwer ja, keine Ahnung, sich aufgeregt hat drüber.
Ich bin jetzt mein Altach. Ich wechsle jetzt vom WAC zu Altach.
Was?
Das ist der nächste Feind, den ich hype. Nein, es war Schmäh. Alles gut. 7 Minuten.
Was hat der Fabi Flügel letzte Woche gesagt, dass er jetzt der WSG auf die 1?
WSG, ja, geil. Aber er hat es dann wieder zurückgenommen. So, dass ich
übrigens,
dann doch
sie haben es richtig gut gemacht.
Ja, für
ja, ich habe mir das die Episode runtergeladen und im Flieger Retour nach Wien letzte Woche zu Gemüte geführt und ich fand es ganz super.
Ja,
und haben eigentlich gedacht, wieso fliege ich nicht wieder weg in Urlaub, weil die jetzt machen da das eh top.
Das ist, wir sind trotzdem nur Startelf. So ist es jetzt. 7 Minuten später hat es dann auf jeden Fall Elfmeter für Rapid gegeben. Mbui hat ihn rausgeholt. Karar hat dann ihn verschossen. Frage von Lenzelfich. Wieso zur Hölle lässt Rapid Karar nicht, was? Lässt Rapid Karar und nicht Mbui schießen? Mbui in Liga 2, 12 von 12 Elfmeter getroffen.
Er hat ja 12 Elfmeter verwandelt in Liga 2. Der ist Torschützenkönig geworden mit wie viel? 19 Toren?
Der kann doch nicht 12 Tore. Ja, der hat doch nicht 12 Elfmeter gehabt.
Das glaub ich glaube, das stimmt nicht ganz. Ich habe
Fakten gecheckt.
Ja, ich meine, ganz ehrlich, warum sollte der Karin nicht schießen? Ich meine, er geht voran, das sieht man ja Rapid Wien immer ganz gern, wenn da jemand den Ball in die Hand nimmt, nicht das Heft. Und der Karin hat gegen Dandy seinen Moment gehabt. Der Karin hat im Elfmeter schießen gegen Dandy, war es doch auch der Erste,
genau, ja.
Der dann auch verwandelt hat und das auch souverän. Ja, jetzt hat er halt einmal nicht getroffen. Ich glaube, Rapid tut die Verletzung von Max Löhr mehr weh, wenn ich mich da an die Worte von Peter Stöger auch zurückerinnere. Es ist bitter, ganz ehrlich, in der Nachspielzeit bei einer Partie, wo es 0-0 steht, wenn du den Elfmeter hast und dann vergibst, dann hast du halt immer diesen großen What-If-Moment.
Ja. Ganz ehrlich, ich meine, Giancarlo ist einfach, es gibt, glaube ich, wenig Spieler, die in Österreich torgeiler sind als Giancarlo, und du brauchst aber genau solche Stürmer, denn ja, es ist zwar immer schön, wenn wir einen Stürmer dann auch immer das Auge für den Mitspieler haben, aber es braucht schon einen, so einen Zielspieler in einer Mannschaft, der schon ein bisschen auch an die eigene Torquote denkt. Denn die gehen dann diese Prozent drüber und deswegen nimmt er sich den Ball und will diese Verantwortung übernehmen. Und er weiß ja ganz genau, er hat Schwierigkeiten, da wirklich in die Startelf zu kommen, auch wenn er jetzt gegen Altach ran hat dürfen, aber du hast einen Mbui, du hast einen Antist und Giancarlo hat halt in den letzten Wochen oftmals nur die Jokerrolle gehabt und ich glaube nicht, dass er sich damit begnügt. Also der will schon auch wieder von Beginn an ran und ich glaube, das braucht Giancarlo auch. Das ist jetzt ja nicht für mich so der klassische Jokerstürmer, den du reinholst, sondern der braucht ein bisschen Zeit, um in die Partie reinzukommen, aber dann netzt er auch.
Verstehe voll, was du meinst, aber ich fand jetzt auch im Großen und Ganzen das Spiel von Giancarlo gegen Altach ansehnlich. Also er hat seine Chancen gehabt, waren gute Chancen. Er hat einfach das Pech gehabt, dass der Stojanovic am Sonntag jetzt einfach besser war. Punkt. Und ja. Peter Stöger hat das ja auch gesehen, sicher. Und ich glaube, der Giancarlo muss sich da jetzt aufgrund der Vielzahl der Spiele, die er verbietet, sofern sie am Donnerstag und die Woche drauf dann den Aufstieg in die Conference League perfekt machen, wird es genügend Spiele geben. Ja. Boah. An seiner Torquote weiterarbeiten darf.
Bild in Liga 2. Nein, eigentlich in der Wiener Stadtliga und Ostliga. Liga 2 war es nur halbes Jahr beim SV Horn. Giancarlo damals hat er alles zerschossen in diesen 6 Monaten. Ein Thema, das auch noch gestern aufgepoppt ist. Matti Seidel nicht in der Startformation. Der Kapitän über die ganze Distanz nicht auch aufs Feld gekommen. Serge-Philippe Royao hat die Kapitänsbinde übernommen und die Frage von der Fipsi via YouTube. Matthias Seidel nicht in Form, ausgewechselt gegen Dandy in der Halbzeit, keine einzige Spielminute gegen Altach und das als Kapitän. Was ist da los und wer wäre eine bessere Alternative als Kapitän? Es ist dieses Thema, was wir eigentlich schon in den letzten 6-7 Monate immer wieder gehabt haben, dass einfach, dass man manchmal das Gefühl hat, man muss einen Rahmen schaffen, um Matthias Seidel überhaupt in die Startformation zu geben, damit der Kapitän am Platz hat.
Ja, diese Kritik reißt einfach nicht ab. Mal bessere Spiele gesehen in der Saison schon von Matthias Seidel, dann noch wieder ein bisschen schlechtere. Ich glaube, jetzt, dass er keine einzige Spielminute gegen Altach bekommen hat, war sicher auch ein bisschen Belastungssteuerung, schätze ich ja mal mit Blick Richtung Donnerstag. Ja, mein Peter Stöger wird da jetzt den Teufel tun und Matthias Seidel die Kapitänschleife wegnehmen. Das glaube ich nicht.
Aber wiegt sie vielleicht zu schwer? Also ich war eigentlich damals ein großer Fan davon, dass Burgstaller die Kapitänsbinde abgegeben hat, denn Burgstaller ist ohnehin ein Leader, der braucht jetzt nicht unbedingt.
Es war ein mutiger Schritt.
Sehr mutig, ja. Ich finde, zu jenem Zeitpunkt war es eine Top-Entscheidung. Matthias Seidel hat eine richtig geile Saison hinter sich gehabt. Das war irgendwie so der nächste Push. Du bindest den Spieler weiterhin an den Verein mit dieser Kapitänsbinde, mit dieser Rolle, mit diesem Vertrauen, das du ihm schenkst. Aber vielleicht ist die Verantwortung einfach ein bisschen zu groß, weil wenn er jetzt dann nicht spielt, dann denkt man sich immer, okay, warum spielt der Kapitän nicht? Das ist nicht dann nur, warum spielt Matthias Seidel nicht? Ja, du könntest ja mal ihn rausrotieren, aber man hat halt immer das Gefühl, der Kapitän, der muss immer spielen, egal was ist. Da gibt es keine Belastungssteuerung.
Ja, ich meine, wenn ich mir jetzt auch denke, wer auf die Frage auch zurückzukommen, wer wäre eine bessere Alternative, habe ich mir letztes Jahr vielleicht auch schon gedacht, ich hätte eher einen Lukas Grigic, einen Nenad Cvetkovic, die zwei auch vom Charakter auf dem Spielfeld, so wie es auch rüberkommt und alles mögliche, wären für mich da eher die Kandidaten gewesen. Aber für mich zählt trotzdem Matti Seiler immer noch so in diese Top 3 auf jeden Fall hinein. Mhm. Ja.
Er ist ja vom Typ her, er ist ein geborener Leader, vielleicht ein bisschen ein ruhigerer Leader im Gegensatz zu Lukas Grigic und Nenad Cvetkovic, aber bei Lukas Grigic hätte das glaube ich das Gleiche, weil der wird es auch schwer haben, wirklich Spiel für Spiel dann auch von Beginn an zu agieren, denn da hat er ein bisschen
das war Qual bezogen der auf die letzte Saison, als sie sich um Cvetkovic haben, das meine ich. Na, heuer wäre sehr schwieriger.
Ja, weil es ist sehr breit, der Kader. Also von dem her ist man schon sehr gut aufgestellt bei Rapid und wir hoffen natürlich, dass es die internationale Reise von Rapid und Sturm auch dann in der Königsklasse weitergeht für die Grazer. Und da schließen wir gleich an. Wir machen weiter mit der Partie SV Ried gegen Sturm Graz. Es gab einen 3:1-Sieg von Sturm vor 6.362 Zuschauern. Es war eine sehr unterhaltsame erste Halbzeit und ich bin wirklich begeistert von der Souveränität, die Sturm Graz in dieser Saison hat. Also du gerätst in Rückstand, aber da ist kein hektisches Herumkicken, sondern die kennen einfach die eigene Stärke, die vertrauen drauf, die haben dieses, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, aber die einfach...
Dieses Selbstverständnis.
Ja, dieses Selbstverständnis für die eigene Qualität.
Gut, das ist eben das Gute für Sturm, dass sie einfach ihre Schlüsselspieler vor allem im Mittelfeld einfach beisammenhalten können. Ich meine, ja, du hast mit Wüttrich jetzt eben deinen langjährigen Abwehrchef verloren, aber das fällt da gar nicht so sehr ins Gewicht, weil solange du einfach im Mittelfeld auf einen Goran Stankovic zurückgreifen kannst, natürlich ein Kitaschwili, Nona, ein Tommy Horvath, diese drei alleine sind für mich auf jeden Fall schon mal, können auf jeden Fall zum obersten Regal der Bundesliga. Und jetzt eben noch mit einem Chukwuani, der meiner Meinung nach auch immer besser in dieses Sturmspiel jetzt noch immer besser reinfindet, dann ist es für mich kein Wunder, dass das dann einfach auch so gut funktioniert und dass die überhaupt keinen Stress haben, sobald die mal in Rückstand geraten. Die große Prüfung kommt halt jetzt eben mit Bodo Glimt.
Beziehungsweise die nächsten Wochen, wie es weitergeht, ob es in der Königsklasse weitergeht, denn ich glaube schon auch, dass ein paar Spieler vielleicht auch noch ein bisschen spekulieren, spielt Champions League, bleibe bei Sturm, geht es in die Europa League, schaue vielleicht, dass ich woanders noch unterkomme. Könnte ich mir halt vorstellen, aber also ich finde, es ist wirklich bemerkenswert, wie viele Ideen jeder einzelne Spieler von Sturm Graz in der Offensive hat. Ja. Es ist komplett wurscht, wenn du den Ball gibst, es hat jeder eine Idee, wie der Ball unterm Strich im Tor landen soll. Das ist nicht so hin und her geschieben, übernimm du die Verantwortung, sondern jeder übernimmt Verantwortung. Und klar hast du mit Ota Kitaschwili einen Ausnahmekicker, der auch gegen Ried wieder bewiesen hat, dass er einfach ein Level drüber ist über alle anderen. Und da hat es ja die Frage gegeben, der liebe Speckhoff hat mir ja nochmal auf Twitter darauf hingewiesen, dass er der beste Spieler aller Zeiten in der Bundesliga ist und der User, hallo, vielleicht ja auch ein zweiter Account vom Speckhoff, keine Frage, sondern ein Fakt, Kitty ist der beste Spieler jemals in der Liga und ich tue mir trotzdem noch schwer mit dieser Aussage.
Ich dachte, jetzt muss kurz aufs Klo, weil du ziemlich angestrengt ausgeschaut hast. Ja?
Nein, es ist, solche Legenden werden natürlich dann auch immer noch größer, wenn es gar nicht mehr kicken oder wenn es nicht mehr bei diesem Verein ist. Und dann denkt man zurück und denkst, kannst du dich noch erinnern, Ota Kitaschwili, wie der damals Anfang der 20er Jahre die komplette österreichische Bundesliga auseinandergenommen hat. Und ich glaube, der wird wirklich in dieser absoluten Top-Riege der österreichischen Bundesliga in Zukunft eingeordnet werden.
Hundertprozentig. Ich meine ganz ehrlich, dass du jemanden georgischen Messi nennst, das ist schon mal eine riesen Auszeichnung. Also eigentlich hat er eh schon alles erreicht jetzt.
Er hat schon alles erreicht, aber vielleicht wieder doch noch zu einem anderen Verein. Schauen wir mal. Trotzdem, Shoutout an Leon Grigic. Hat mir sehr gut gefallen. Der weiß natürlich auch, Sturm ist auf der Suche nach einem Stürmer. Sprich, der muss die Chancen jetzt auch nützen, um sich vielleicht ja trotzdem für einen Stammplatz in Zukunft sich anzubieten.
Ja, aber ich finde, er hat es gut gemacht. Also meiner Meinung nach hätte er weiterhin Einsätze in der Startelf verdient. Ich weiß nicht, mir gefällt er als Spielertyp auch immer ein bisschen besser als ein Sidi Chatta, finde ich. Bei dem, zeitweise habe ich immer das Gefühl, der ist zu hektisch und behält auch in manchen Situationen nicht die Übersicht,
wenn es darauf ankommt. Ich glaube, Sidi Chatta wäre bei einem anderen Verein, glaube ich, besser mittlerweile aufkommen. Weil ich glaube, der hat eigentlich das Potenzial, ein richtig geiler Stürmer zu sein. Aber diese Anlaufphase mit Sturm, die dauert einfach zu lang. Das ist schon so, ja okay, der ist eh wieder verletzt. Wenn er spielt, dann macht er irgendwie einen Schaß. Und dann bist du in irgendwie so einer, wie habe ich damals gesagt, diese japanische Fingerfalle, wo man, nicht mehr rauskommt und je mehr man versucht, da rauszukommen, desto schmerzhafter wird es und je mehr bist du drinnen in dieser Falle und mir kommt vor, dass er irgendwie in so einer Situation ist und er kommt da nicht mehr raus und deswegen finde ich schon, denn ich glaube, dass der nach wie vor eigentlich der Stürmer mit dem meisten Potenzial ist bei Sturm Graz. Und aber, um noch abschließend dieses Thema vielleicht zu flankieren, eine Frage von Hannes Lipp via YouTube. Braucht Sturm noch einen Stürmer oder geht einem Bestehenden der Torknoten auf? Bei wem wäre das deiner Meinung nach?
Naja, ich glaube ja noch immer nicht, dass diese Maurice Melon-Causa ganz abgeschlossen ist bei Sturm. Ich glaube, die werden jetzt halt auch noch schauen, wo es halt eben weitergeht. Champions League oder Europa League. Champions League, bekanntermaßen, da klingelt die Kasse schon einmal lauter als in der Europa League, allein was das Antrittsgeld natürlich betrifft. Also ich glaube schon, da muss noch wer kommen und ich glaube auch auf der 6 muss auch noch wer kommen. Aber wer? Woher soll ich das wissen? Ganz ehrlich.
Aber gerade
jeder, der Michael Parenzen fragt, die reden ja alle drumherum, ist ja eh logisch.
Ja, aber laut Michael Parenzen, aktuell kein Thema. Für mich ein bisschen überrascht gekommen, habe ich ja das schon mal erwähnt.
Weiß ich nicht.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob Sturm wirklich einen Stürmer braucht. Das hat in den letzten Jahren zum Teil auch ohne diesen einen Knipser klar. Mika Birith ist der Ausnahme, aber sie sind vor 2 Jahren ohne einen überragenden Birith-Meister geworden. Klar, der hat in der Rückrunde dann, glaube ich, schon richtig gut performt, aber das war jetzt, der hat wie gesagt erst in der zweiten Hälfte ist er eingestiegen und Sturm hat er davor schon gut funktioniert. Sie haben einfach extrem viele offensive, torgefährliche Spieler, die, wo sie halt die ganzen Tore auf die ganzen Spieler aufteilen und deswegen bin ich mir gar nicht sicher und gibt Leon Krigic die Chance, vielleicht macht er seine 10, 15 Tore und dann hast du eine weitere Transferaktie kreiert, mit der du richtig viel Kohle machen kannst.
Da bin ich auch der Fan davon, Krigic die Chance geben, hat er sich meiner Meinung nach verdient. Sturm muss halt auch abwarten, wie geht's mit Böwing weiter? Ja. Diese Abwanderungsgerüchte reißen ja auch nicht ab. Ganz ehrlich, wenn es ganz, ganz blöd läuft, dann holst du einfach einen Peter Kiedl retour, weil der hat ja auch getroffen jetzt. Da. Ausgerechnet natürlich gegen Sturm. Ja.
Oder du holst Fally Majulu
zurück als Laie. Ich glaube, spielt er jetzt da wieder bei Bristol City oder kommst du wieder irgendwo hin?
Ich glaube schon, was fragst du das jetzt?
Ich war nicht der, also ich war im Urlaub, du nicht.
Ich sag's jetzt schon. So. Jetzt machen wir mal Pause, das dauert schon Ewigkeiten, diese Episode. Wir müssen jetzt die restlichen Spiele ein bisschen schneller thematisieren, aber jetzt zunächst mal Pause.
Nichts abtauschen, aber wir sollten trotzdem von Spiel zu Spiel schauen. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wir schauen von Spiel zu Spiel.
Von Spiel zu Spiel.
Wir müssen schauen, dass wir immer
von Spiel zu Spiel schauen.
Und am Platz geht es natürlich zu der Sache.
Hey, wir sind jetzt schon so lang, der Patrick hat eh gerade vorher gesagt in der Pause, wir haben uns schon so lange nicht mehr austauscht über die Bundesliga, deshalb wird das irgendwie so eine XXL-Episode, weil es tut uns natürlich leid, jetzt für die anderen Partien, aber das müssen wir jetzt ein bisschen schnell abhandeln.
Ich soll aber schon noch sagen, seit wann, seit dem 2. oder 3. Juli ist das heute am 18. August unser zweiter gemeinsamer Arbeitstag.
Sorg, oder? Ich meine, okay, ich war 3 Wochen im Urlaub.
Dann haben wir uns einen Tag gesehen, da haben wir eine Fettaufnahme gemacht halt eben und dann war ich jetzt 2,5 Wochen weg.
Ja. Und nächste Woche bin ich wieder auf Urlaub. So ist es. Und der Harald nach wie vor auf Urlaub.
Also bewerbt sich bei uns, machen viel Urlaub scheinbar.
Ja, sonst müssen wir die ganze Zeit arbeiten.
Ja, okay.
So, TSV Hartberg gegen Red Bull Salzburg. Es ist der 17. Sieg im 19. Duell für Red Bull Salzburg gegen Hartberg. Aber ganz ehrlich, ich meine, die Ausgangslage an sich, die Rahmenbedingungen, strange spielst in der Südstadt vor 1653 Zuschauern. Aber wie dominant war eigentlich Hartberg? Und wie schlecht ist eigentlich Red Bull Salzburg?
Es war auf jeden Fall ein dreckiger Sieg. Ich meine, es war mehr schlecht als gut, das muss man klar sagen. Mhm. Das hat Thomas Letsch, finde ich, auch fairerweise perfekt auf den Punkt gebracht und Manni Schmidt auf der Gegenseite natürlich dann auch vollkommen zu Recht. Der Sieg von Salzburg war völlig unverdient und unterschreibe ich genauso, wie es war. Man, Samstag habe ich die Partien leider nicht gesehen, da musste ich mir die Highlights zu Gemüte führen. Aber ich war sehr erstaunt, wie viele Highlights es da aus Hartberger Sicht gegeben hat und wie viele Lowlights aus Salzburger.
Es ist halt, man tut jetzt wieder dieses Champions League aus, das ist natürlich ein kompletter
Stimmungskiller. Nach 2-0 Führung auch noch zur Halbzeit, also das war schon bitter. Ja.
Also von dem her, HBS via Twitter hat die Frage gestellt, ist Red Bull Salzburgs Kader noch schlechter als letztes Jahr? Sind Spieler wie Rasmussen wirklich eine Verstärkung für RBS?
Schlechter als letztes Jahr. Ich würde das eher ein bisschen gleichbleibend sehen, da du mit Kjærgaard ja auch einen Langzeitverletzten wieder retour bekommen hast. Der hat eine Menge Qualität einfach mitbringt. Rasmussen, tue ich mir dabei ein bisschen schwer. Ich meine, der hat ja, bevor er, glaube ich, seine ersten Partie bestritten hat, ja auch schon einiges an Hate einstecken müssen. Gegen Brügge hat er ja den Fehlpass gemacht, gell? War ein bisschen unglücklich. Sonst, ja, es ist derweil okay. Mhm. Es ist derweil okay, finde ich, wie er performt. Aber ja, ich habe so immer das Gefühl, bei Salzburg muss da auch einfach es einmal Klick machen und dann rollt das einfach wieder.
Ich weiß nicht. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich glaube, dass die Kaderzusammenstellung dennoch nicht so ist, dass man davon ausgehen muss oder soll, dass Salzburg Meister wird. Ich habe es ja in meiner Season Prediction auch erwähnt, mein Hot Take war, dass Salzburg nicht unter die ersten zwei kommt. Dabei bleibe ich auch und ich fühle mich ja eher in den letzten Wochen bestärkt in dieser Prediction. Und ich glaube, dass das Champions League aus so ein Stimmungskiller sein könnte, dass eben viele. Ich glaube einfach das Problem, was wir eh schon immer gehabt haben, ich glaube, kommen einfach viele Spieler mittlerweile nach Salzburg, weil sie es als geile Plattform sehen, um sie zu beweisen, weil es da einfach schon viele Beispiele gegeben hat, wo Salzburg im Grunde so der Boost war für die eigene Karriere.
Na, wegen egal, der Tradition werden sie nicht hingegangen sein. Also ja, das ist schon klar, dass es darum ging.
Aber trotzdem, aber das ist dann nur mehr so als Plattform für die weitere Karriere zu sehen und nicht diese Aufgabe auch österreichische Bundesliga anzunehmen. Das ist das, was mir einfach fehlt. Die Spieler, die eben dann auch gegen Happeck oder früher gegen Mattersburg die 90 Minuten gelaufen sind und kämpft haben für den Sieg, für den Erfolg, vielleicht auch für die eigene Transferaktie, sondern die sich dann eben eher darauf fokussieren, ja, Champions League, in weiterer Folge Europa League, das sind die Spiele, da will ich dann abliefern und performen.
Solche Transfers erleben wie ein Stevie Liner und so, das sind schon mal die richtigen Ansätze für mich auf jeden Fall. Dann hast du ja noch den ganz, ganz Jungen, der den von Leverkusen geholt hat. Ja, der mir bislang eigentlich auch ganz gut gefallen hat. Also ich glaube, es wird einfach noch ein bisschen in seiner Zeit brauchen, bis sich diese Mannschaft dann auch wieder findet. Und ich glaube schon noch immer, dass sie dann noch das Zeug haben, ganz oben mitzuspielen.
Wir haken die Partie ab, müssen weitermachen. Bitte. GRK, WSG Tirol 1:1 vor knapp über 5000 Zuschauern in der Merkur Arena. Der Mann, der im Fokus stand, war Neuzugang Perez Owusu, ausgeliehen von Saint-Étienne. Einmal ein Gegentor, einmal ins gegnerische Tor getroffen.
Herrlich, das ist wie dieser Witz, den ich als Kind ganz stolz meiner Mama damals präsentiert habe. Mama, ich habe zwei Tore geschossen. Ja, geil, wie ist es ausgegangen? 1-1. Ja. Genau so. War das sein Bundesliga-Debüt eigentlich? Oder
hat er letzte Woche schon gespielt? Ich glaube, er hat schon letzte Woche gespielt, ja.
Okay.
Ja. Bin ich mir ziemlich sicher, ja.
Na, dass die WSG Tirol wird diesen Punkt, glaube ich, schon lieber nehmen als der GRK. Weil sie warten jetzt halt auch auf ihren ersten Sieg und ich glaube beim GAK hofft man, Happy Birthday übrigens, der GAK hat heute Geburtstag.
Oh.
Habe ich gehört, ja. Super, jetzt habe ich meinen Faden verloren.
Ja, weiß ich jetzt auch nicht, ich bin total überrascht, dass der GAK heute Geburtstag hat.
Ja.
Okay.
Ja.
Ja, jetzt weiß nicht, ob ich was sagen soll. Das ist die einfach weiter. Schlussphase im Fokus auf jeden Fall. Der Zweikampf zwischen Italiano und Butler war hart an der Grenze. Ich glaube, da kann man von Glück sprechen, dass es hier keinen Elfmeter gegeben hat. Dennoch der GRK über weite Strecken das dominantere Team. Ich bleibe dabei. Ich finde den Kader im Gegensatz zu anderen Vereinen eigentlich gar nicht so schlecht zusammengestellt. Es braucht halt jetzt dann nur dieses Erfolgserlebnis, dass du mal 3 Punkte holst. Nicht, dass es wieder so mühsam wird, wie in der letzten Saison, wo es halt von Woche zu Woche immer schon ein bisschen also diese Angst, dieses Angstgefühl, glaube ich, in dir hattest, verbocken wir es jetzt wieder, müssen wir wieder Wochen warten, dann ist vielleicht Länderspielpause, wir haben noch immer keinen Sieg und dann kommst du in so einen Negativstrudel, wo du dann eben wieder schwer rauskommst.
Ja, ich meine, es war jetzt das erste Gegentor in der Saison einmal, nach 3 Spieltagen. Ich glaube, letzte Saison war das ja auch schon früher der Fall, von daher.
Der GRK, ne, der GRK hat
GRK hat doch letzte Saison ja so viele Eigentore gehabt, ne?
Ja, ja. Achso, du meinst das erste Eigentor?
Das erste Eigentor jetzt da, erst jetzt in der
Brücke. Stimmt, ja, wieder mal Eigentor beim GRK.
Wieder mal, ja. Wobei, das war sehr, sehr unglücklich. Also, das wäre mir sicher auch passiert.
Machen wir weiter, schließen wir ab mit der Partie WRC gegen Blau-Weiß-Linz 3:0. Ahu, was für ein Sieg. Der Wolfsberger, starke Antwort nach dem Europa-League-Aus gegen Paok Sukic und Pink Doppelpack.
Ja, das, da habe ich schon mitgelitten, als der WRC am Donnerstag da so last minute dann gegen Power K.O. gegangen ist. Die haben sich wirklich, wirklich, wirklich ordentlich verkauft, finde ich.
Ja, finde ich nämlich auch. Also da hätten sie sich definitiv mehr verdient. Aber gut, ist eben so gekommen, können sie sich mehr auf Mission 1 konzentrieren und vielleicht die Titelverteidigung Cup und Conference League wäre doch auch leibend für den WRC.
Ja, am Donnerstag geht's gegen Nicosia, aber ich finde dafür, dass sie 120 Minuten in den Beinen hatten gegen PAOK, wirklich eine starke Mannschaft, haben sie sich gegen Blau-Weiß wirklich sehr, sehr gut verkauft. Und die Kübauer hat ja auch ordentlich die Rotationsmaschine angeworfen. Ich glaube, 6 neue drinnen im Vergleich dazu bei Rapid, glaube ich, waren es 2 neue nur. Mhm. Also da hat der WRC auf jeden Fall besser agiert, finde ich.
Auf der Gegenseite, Blau-Weiß-Linz aber wirklich mit einem Horrorstart. 0-2 nach 14 Minuten und ab Minute 24 nur noch zu 10. Andersen mit glattrot und dieser Horrorstart bezieht sich nicht nur auf diese Partie, sondern auf die ganze Saison.
Ja, es bitter in doppelter Hinsicht, das vom Andersen, das kann halt leider passieren, weil 0,0 Absicht ist im Renner draufgestiegen. Klare Sache ist rot, ja. Und bitter halt aus der Hinsicht dann der Saisonstart einfach von Blau-Weiß-Linz, denn ich finde, sie haben es ziemlich gut gemacht eigentlich am Anfang. Also vor allem gegen Rapid ist der Bayer ja wirklich der Rapid-Offensive den Zahn gezogen hat mit tollen Paraden, trotzdem dann knapp verloren. Und dann jetzt eben auch diese Heimniederlage gegen Hartberg. Und jetzt kriegst du halt eben 3 Trümmer gegen den WRC. Schon ein mühsamer Start für Möritz in der Bundesliga. Ja.
Also wird hart für Blau-Weiß-Linz. Wir schließen auch dieses Spiel ab, machen eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Fuck Ansa-Konferenz.
Sag nicht gerne was, aber...
Das hat mit Respekt nichts zu tun.
Ich hatte so eine heizige ganze 90 Minuten über den Schiedsrichter.
Arme Junge.
Sowas geht einfach nicht.
Verstehe ich nicht.
Ich weiß nicht, was sie uns hinschicken.
Verstehe ich nicht.
Das war heute für meiner Meinung nach eine Frechheit, was er gepfiffen hat.
Wirklich, da braucht man nicht diskutieren.
Aber über die 90 Minuten gesehen war...
Es ist wahnsinnig, wahnsinnig.
So viele Fehlentscheidungen, obwohl...
Mit welchen Schiedsrichter?
Obwohl immer jemand daneben stand.
Mit welchen?
Linienrichter oder Schiedsrichter.
Das ist für mich respektlos.
War das für mich eine richtig schlechte Leistung.
Aus.
Schnitzel mit Pommes.
Und zum Abschluss gibt es bei uns die Rubrik Fuck Ansa-Konferenz. Hier stehen eure Fragen im Fokus und wir starten mit der Frage von No-Go Wien, die übrigens am Sonntag gemeinsam mit dem lieben Kollegen Fabian Bentabusch das Liga 2 Wiener Derby kommentieren. Ha, Rapid 2 gegen die Young Violets Austria Wien. Es wird also einen Dreier-Kommentar geben. Bin ich schon sehr gespannt. Werde ich mir definitiv anhören und anschauen. So, Frage No-Go Wien. Via Twitter werden wir 2025, 2026 noch A, eine Austria-Startelf mit einem Durchschnittsalter von unter 27 Jahren und B, eine Rapid-Startformation ohne österreichische Feldspieler erleben?
B, weil wenn ich mir denke, die Austria-Startelf Durchschnittsalter unter 27, so, jetzt rutscht der Dragovic dann eines Tages wieder rein. Und wenn wir jetzt mal sagen, die Austria verkauft Fitz, Barry und Malone und die sind alle unter 27, geht der Schnitt dann wahrscheinlich auch vielleicht ein bisschen wieder hoch. Also ich würde ja sagen B.
Ja, da kann man nämlich auch vorstellen, dass
der Rapid-Startformation... Feldspieler.
Ja, das haben wir schon sehr nah dran.
Da sind wir, fehlt eh nicht viel. Ja,
das wird's geben. Ja. Matthias Riemer, via Twitter, gab es schon mal einen Tabellenführer mit einem langweiligeren Logo als Alltag? Das ist ja echt eine gute Frage. Ich habe gestern mal kurz versucht, so in die Vergangenheit zurückzublicken. Das Altacher Logo, ich will es jetzt ja gar nicht so schlecht rein, weil es jetzt wirklich back to basic ist und da die Tradition wieder hochgelebt wird. Ich finde es aber jetzt auch nicht so der Burner.
Es ist nicht der Burner, es schaut halt sehr schlicht aus, ne? Aber nein, also mir wird jetzt in der Gachen auch kein anderes Logo einfallen, das bei allem Respekt langweiliger ist.
Also Alltag ist das langweiligste Logo auf Platz 1 der Admiral Bundesliga. Julio Cerveza 98. Die letzten 2 Europacup-Wochen, 8 Spiele, 4 Unentschieden, 4 Niederlagen, kein einziger Sieg, nur ein Aufstieg. Ist die österreichische Liga international noch konkurrenzfähig? Ich glaube, wir sind dann immer geblendet, ein bisschen auch von dieser Haaland-Schoboschlei-Zeit bei Red Bull Salzburg.
An der Anfield Road zum Beispiel.
Ja. Anfield Road oder als man dann in die Europa League ins Halbfinale eingezogen ist. Also, wenn das natürlich wegfällt, dann wird es jetzt schon ein bisschen schwieriger und wird es ein bisschen dünner. Auch bei den österreichischen Clubmannschaften. Aber ganz ehrlich, die letzte Saison war ja gar nicht so schlecht. Wir haben 2 Vereine in der Champions League gehabt, wir haben 2 Vereine in der Conference League gehabt, Rapid ist bis ins Viertelfinale gekommen. war nicht alles so schlecht und wer weiß, vielleicht kommt Sturm in die Champions League, vielleicht kommt der WRC und Rapid beide in die Conference League und Salzburg spielt sowieso schon Europa League, also dann hätte man wieder 4 Vereine, die international vertreten sind.
Ich finde, wir sind nicht mehr oder weniger konkurrenzfähig als eben letzte Saison.
Ja.
Letzte Saison gab es halt im Überflieger, aber auch komplette Totalausfälle, wenn ich an die Austria oder halt eben auch an den LASK zurückdenke.
Mhm. Und abschließende Frage, die Frage von Johnny. Tut mir leid, die lassen wir weg, weil wir haben einfach schon einen Zeitdruck von Kevin Beran. YouTube, was ist bitte diese Saison für Alltag möglich? Ein ähnlicher Sensationslauf wie bei der Austria letzte Saison? Nein. Ich glaube nicht, es tut mir leid, aber ich glaube halt noch nicht dran an diese. Also, vielleicht ist das eh deppert und ich unterschätze Alltag extrem. Ich habe es auch in meiner Season Prediction habe ich gesagt. Keine Chance, die steigen ab.
Ich glaub,
war nicht der Einzige.
Ja, habe ich auch gesagt. Saisonstart. Ich würde da immer am liebsten so die ersten 5 Runden einmal geschehen lassen und dann kannst du schon einmal so ein erstes Fazit, eine erste Tendenz irgendwie abgeben. Für wen geht es da irgendwie, in welche Richtung? Ja. Von daher, ja, für Alltag dabei top, aber ich glaube nicht, dass das so ein ähnlicher Sensationslauf bei der Austria wird.
Ich glaube auch eher, dass die Punkte jetzt einmal Bonuspunkte sind für Alltag und
ja,
die werden es, glaube ich, je länger die Saison dauert, schon hinten wieder
brauchen. Letzter Satz von mir, ganz wichtige Bonuspunkte. Ich meine, wenn wir jetzt hier gewonnen und jetzt da ein Zähler noch bei Rapid, also zeigst mir die direkte Konkurrenz im Abstiegskampf, die gegen WRC und Rapid einmal jetzt da 4 Punkte holt.
Und trotzdem sind es unterm Strich dann halt nicht 7 Punkte, sondern nur 3,5. Ist eben auch die Wahrheit. So, das soll es aber dann gewesen sein, 52. Episode der Answer-Konferenz. Ihr lädt euch jetzt im App Store die Lola 1 App runter, wenn ihr es noch immer nicht habt. Ihr, beziehungsweise du da draußen, folgst uns jetzt auf YouTube, wenn du es noch immer nicht tust, schenkst uns 5 Sterne im Podcatcher deines Vertrauens, auch wenn du das scheiße findest. Du supportest jetzt einmal uns, okay? Du supportest uns, weil wir sind einer der wenigen. Mittlerweile gibt es eh viele österreichische Fußball-Podcasts. Aber trotzdem, wir brauchen euren Support. Wir sind natürlich auch immer dankbar für die ganzen Interaktionen mit euch. Also mittlerweile kriegen wir da echt so viele Fragen rein, so viele Inputs rein. Es dauert echt, das Ganze dann auch nochmal zusammenzufassen. Sorry an alle, die heute jetzt vielleicht nicht erwähnt worden sind, aber wir können das einfach auch nicht mehr alles integrieren, sonst sagen wir gar nichts mehr, sondern lesen nur mehr Kommentare vor.
Dann dauern die Episoden 2 Stunden und unsere Senderplanerin, die Cookie, wird uns den Kopf abschneiden.
So ist es. In diesem Sinne beenden wir das Ganze und mit den abschließenden Worten: tragt es in die Welt hinaus, viva la Liga 1.
Servus.